L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4. Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. Mai, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. Der Anteil der Frauen, die in der Geschichte des Nobelpreises damit geehrt wurden, ist bekanntlich ziemlich gering. Ab den 2000er Jahren ist sich die Anzahl der Frauen, die berücksichtigt oder gekürt wurden, zwar gestiegen, allerdings beträgt sie immerhin nur stolze 7%. Noch geringer war es am Anfang des 20. Jahrhunderts. Umso mehr sind wir ItalienerInnen stolz darauf, dass zwei von diesen Nobelpreisen italienischen Frauen gingen. Eine von ihnen wurde genau vor 100 Jahren verliehen an eine ganz besondere Persönlichkeit der italienischen Literatur, Grazia Deledda. Die Geschichte dieser Frau ist insofern einzigartig, denn sie war keine Akademikerin und genau genommen auch keine Feministin im engen Sinne. Und dennoch gelang es ihr, nicht nur in den Olymp der damals von Männern beherrschten Literaturwelt ihren Platz zu finden, sondern auch zum ersten Mal ihre geliebte und gehasste Geburtsinsel Sardinien ins Rampenlicht zu stellen und ihre Besonderheiten von innen zu untersuchen und zu beschreiben. Das hat ihr nicht nur Ruhm beschert. Sie war für die Zeit auch eine polarisierende Figur, die sich weigerte, eine normative Rolle als Frau zu übernehmen, aber deren Feminismus sowie auch politische Stellung eher ausgelebt als propagiert wurde. Zum 100. Jubiläum dieser wichtigen Preiskrönung präsentieren wir euch ein Porträt dieser bedeutenden Schriftstellerin, die auch auf Deutsch übersetzt wurde. Und bei der Vertonung der Originaltexte haben freundlicherweise Elisabetta Ufficio und Marta Veltri von der Theatergruppe Progetto 15 e.V. unsere Fabiana unterstützt. Aber wie immer fangen wir mit der Pillola di Italiano an, unserer Dosis Italienisch am ersten Dienstag im Monat, die Sergio Ospazzi für uns vorbereitet hat und uns mit der Insel Sardinien sehr schön in das Thema einführt. Bis gleich mit Lora Italiana auf Radio Lora München 92.4.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana, willkommen zu Pillola Italiano von diesem Monat. Diese Folge ist ganz Grazia Deledda gewidmet. Eine der unmittelbarsten Assoziationen, die ihr Name hervorruft, ist die zu ihrer Heimatregion Sardinien. Zu dieser Verbindung zitiere ich den Schriftsteller Luigi Capuana direkt in der Übersetzung. Ihre Figuren lassen sich nicht mit Figuren aus anderen Regionen verwechseln. Ihre Landschaften sind keine leeren, dekorative Allgemeinplätze. Wenn der Leser das Buch zuklappt, bleibt ihm die Erinnerung an diese charakteristischen Gestalten, an diese grandiosen Landschaften lebendig. Und die Eindrücke sind so stark, dass sie fast unmittelbar wirken und nicht wie aus zweiter Hand durch ein Kunstwerk vermittelt. Zitat Ende. Woher stammt der Name Sardinien? Es gibt verschiedene Hypothesen und unter den Wissenschaftlern herrscht keine Einigkeit. Wir beschränken uns hier auf eine faszinierende These des Linguisten Salvatore Dedola, wonach die Wurzel Sard nicht nur auf Sardinien, sondern auch im südöstlichen Mittelmeerraum und im gesamten Nahen Osten bekannt war und verwendet wurde. Der letzte bekannte Name ist Sardori II., König von Urartu, Anführer einer Koalition neo-ethitischer Königreiche, der den Krieg gegen den assyrischen Usurpator Tiglath-Pileser 744 bis 727 vor Christus verlor. Auch die Hebräer kannten diese Wurzel. Der Hebräer Seret war einer der vielen Kanaaniter, die von Israel nach Ägypten zogen. Dedola geht noch weiter und berichtet, dass auch die Frau des lydischen Prinzen Tyrrheno Seret hieß, in mediterraner Aussprache Sardur, abgeleitet vom sumerischen Sargarten und Tu alles zusammengesetzt zu Sardu, ein ganzer Garten. Sardinien hieß ursprünglich genauso, sagt immer Dedola, zweifellos wegen des wirtschaftlichen Potenzials, das es in archaischen Zeiten zu haben schien. Daher bedeutete Sardo irdisches Paradies. Wir können nicht wissen, ob Gazzadele, da die keine Sprachwissenschaft studiert hatte, diese Theorie gut geheißen hätte. Aber wir hoffen, dass sie sie nicht mit einem sardonischen Lächeln, ein Begriff, der übrigens etymologisch von sardischen Kraut abgeleitet ist, aufgenommen hätte, sondern vielmehr mit Zuneigung. Bis bald!
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Stellen Sie sich das Nuoro des Jahres 1871 vor. Es ist nicht die Stadt, die wir heute kennen, sondern ein archaisches Bergdorf aus Stein, tief eingebettet in die wilden, unwegsamen Gipfel der Barbagia. Hier wirbelt der Wind den Staub vor unbefestigten Straßen auf und die Stille wird nur gelegentlich vom Läuten der Kirchenglocken oder dem rhythmischen Aufgeklapper der Pferde auf dem Kopfsteinpflaster unterbrochen. In dieser isolierten Welt, in einem Haus des bürgerlichen Mittelstandes, wird Grazia Deledda geboren.
Aus Cosima. Es war ein einfaches, aber gemütliches Haus. Zwei Zimmer in jedem Stock, große Zimmer, nicht hoch. Decke und Fußboden aus Holz, weiß gekalkt. Der Eingang in der Mitte geteilt durch eine Wand. Rechts die Treppe, die ersten Stufen aus Granit, die anderen aus Schiefer. Links ein paar Stufen, die hinunterführten in den Keller. Die solide Eingangstür wurde mit einem großen Eisenhaken verschlossen. Sie hatte einen Türklopfer, der wie ein Hammer schlug, und einen Riegel und ein Türschloss mit einem Schlüssel, so groß wie für ein Schloss. Das Zimmer links vom Eingang diente vielerlei Zwecken. Ein hohes, hartes Bett stand darin, ein Schreibtisch, ein geräumiger Schrank aus Nussbaum und rustikale Stühle mit Strohgeflecht lustig himmelblau gestrichen. Zur Rechten war das Speisezimmer mit einem Tisch aus Kastanienholz und den gleichen Stühlen und einem Kamin mit gestampften Lehmboden. Weiter nichts. Eine Tür, auch sie solide und mit Schloss und Riegel versehen, führte in die Küche. Und die Küche war, wie in allen patriarchalischen Häusern, der am meisten bewohnte Raum, voller Leben und Gemütlichkeit. Sie hatte einen Kamin, aber auch eine Feuerstelle in der Mitte, umrandet von vier Steinreihen. Darüber, in Kopfhöhe, hing an vier Seilen, befestigt an den mächtigen Balken der rauchgeschwärzten Decke, eine fast einen Quadratmeter große Darre, auf der meist kleine Schafkäseleibe über dem Feuer reiften. Ihr Duft breitete sich aus im ganzen Raum. Und am Rand dieser Darre wiederum hing eine primitive Lampe aus schwarzem Eisen mit vier Schnäbeln. Eine Art viereckige kleine Pfanne, in deren Öl man den frei herumschwimmenden Docht sehen konnte. Alles war recht einfach und alt in dieser ziemlich hohen und großen Küche, die viel Licht bekam durch ein Fenster, das zum Garten hinausging, und durch eine verschiebbare Scheibe in der Tür zum Hof. In der Ecke neben dem Fenster stand der wuchtige Ofen mit dem Abzug aus Stein und drei Kochstellen am Rande. In einem Kohlbecken wurde Tag und Nacht glimmend und mit Asche bedeckt immer etwas Glut aufbewahrt. Und unter dem Ausguss aus Stein am Fenster lagen in einer kleinen Korkwanne stets ein paar Kohlen bereit. Meistens aber wurden die Mahlzeiten auf der Flamme des Kamins oder der Feuerstelle gekocht, auf eisernen drei Füßen, die auch zum Sitzen benutzt werden konnten. Alle Geräte waren groß und stabil. Die sorgfältig verzinnte Kupfertiegel, die niedrigen Stühle um den Kamin, die Bänke, der Schrank für Geschirr, der Mörser aus Marmor zum Salzstampfen, der Tisch und die Konsole, auf der neben den Töpfen eine stets mit geriebenem Käse gefüllte Holzschale und einen aus Binsen geflochtener Korb mit Gerstenbrot als Zukost für die Knechte stand. Die charakteristischsten Gegenstände standen auf der Konsole, eine Reihe Messinglampen und daneben die Ölkanne zum Nachfüllen, die mit ihrem langen Schnabel einem Alchemistengerät glich, dann der kleine Tonkrug mit Speiseöl und eine ganze Armada von Kaffeekanne und die roten und gelben steinalten Tassen und die Zinnteller, die aussahen, als stammten sie aus irgendwelchen prähistorischen Funden. Und dann noch das Hirtenbrett, eine Holzplatte mit einer Vertiefung für Salz in einer Ecke. Andere typische Gegenstände gaben dem Raum eine unverwechselbare Atmosphäre. Da hing ein Sattel an der Wand neben der Tür und daneben ein langer Sack aus grobem Wollstoff, der dem Knecht als Mantel und als Decke diente. Und ein Quersack, auch der aus gewebter Wolle, und in der Ecke am Kamin eine zusammengerollte Binsenmatte, auf der nachts, wenn er sich einmal im Dorf aufhielt, eben der Knecht schlief, der zugleich Schäfer und Bauer war. Nie fehlte auf dem Spülstein der Kupferkessel, randvoll mit Wasser aus dem Brunnen im Garten. Und auf einer Bank stand der Tonkrug mit Trinkwasser, das mühsam von der weit entfernten Quelle herbeigetragen werden musste. Das Wasser war immer noch ein Problem, und im Sommer wurde kein Tropfen vergeudet, falls nicht einmal ein richtiger Platzregen niederging, der dann den Buttisch unter den Dachrinne wieder neu mit Wasser füllte. Auch ohne Wasser war das Haus stets sorgfältig geputzt und angenehm wohnlich. Vom Fenster aus, das wie alle anderen im Erdgeschoss mit Eisengittern versehen war, blickte man ins Grün des Gartens. Und in dieses Grün mischte sich das Grau und Blau der Berge. Die Tür aber ging, wie schon gesagt, auf den dreieckigen länglichen Hof, der fast zur Hälfte überdacht war. Von hier aus führte ein Türchen in den Garten. Ganz hinten war der Ziehbrunnen und unten an der hohen Grundstücksmauer lag ein ganzer Stapel Brennholz unter Schlupf für zahlreichen Katzen und für Hühner, die ihre Eier dort versteckten. Ein halbierter Baumstamm auf zwei Klötzen an der Längsseite des Hauses, über der es nur ein einziges Fenster gab, die Fenster waren übrigens alle ohne Läden, diente als Sitzbank. Ein großes dunkelbraunes Tor, ebenfalls mit Eisenbeschlägen und Riegeln versehen, führte hinaus auf die Straße. Tagsüber war es meist nur angelehnt und wurde mehr noch als die kleine Tür an der Stirnseite des Hauses von den Bewohnern und Freunden als Ein- und Ausgang benutzt.
In diesem Haus aufzuwachsen bedeutet weit mehr, als nur ein Dach über den Kopf zu haben. Es bedeutete, in einem unerschütterlichen, fast erstarrten Wertesystem zu leben. Ihre Kindheit ist eingetaucht in eine Atmosphäre, die man als biblische Schwere bezeichnen könnte. Auf der einen Seite steht der Vater Giovanni Antonio de Ledda, ein gebildeter Mann, der sein Haus zu einem Ort der Begegnung für Reisende und Intellektuelle machte. Auf der anderen Seite stand jedoch eine Gemeinschaft, die von eisernen Traditionen, von einem strengen Kodex der Ehre und einer tiefen Religiosität geprägt war, die an jeder Ecke im dunklen Aberglauben überging. Grazia saugt als Kind alles auf. Sie lauscht den Erzählungen der Bedientesten am Kaminfeuer, die von den Janas, den sardinischen Feen und den legendären Banditen berichten, und sie hört die düsteren Geschichten über Schicksale, die unwiderruflich von Sünde und Blutrache gezeichnet sind.
Cosima gefiel die Geschichte. Mit dem Kopf im Schoß der Magd glaubte sie zu träumen. Sie sah das Heimatdorf von Proto, die mit blanken gedeckten Häuser von der Zeit geschwärzt, und die Berge, die im Schnee und Mondschein glitzerten. Vor allem aber beeindruckte sie fast körperlich das Mysterium dieses Märchens, diese Stille am Ende, die so schwer wog an wirklich großartigem und schrecklichem, dem Mythos einer überirdischen Gerechtigkeit, die ewige Geschichte von Schuld und Sühne und von menschlichem Leid.
Schon in diesen frühen Jahren formt sich ihr soziales Bewusstsein. Deletta beobachtet die Kluft zwischen der bürgerlichen Welt ihres Vaters und der harten Realität der Hirten und Tagelöhner. Obwohl sie aus privilegierten Verhältnissen stammt, entwickelt sie eine scharfe Beobachtungsgabe für die Klassenstruktur Sardiniens. Dieser geschlossenen Welt wird das Gefängnis ihrer Jugend sein, aber sie wird auch zum unerschöpflichen Schatz ihrer Kunst werden, in der sie die soziale Ungerechtigkeit in ihrer Heimat später gnadenlos offenlegen wird.
Einer dieser Ausflüge blieb ihr unvergesslich, zumal er auch in recht angenehmer Gesellschaft stattfand. Außer Antoninos Bruder waren noch andere Freunde von Andrea dabei. Fast alle waren sie gescheiterte Studenten, die dem qualvollen Umfang eines Wörterbuchs das Spielerische einer Zierharmonika vorzogen. Und die Odyssee erschufen sie sich selbst, indem sie sich um die eine oder andere schöne Helena vom Lande prügelten, um sich danach bei einem Gelage wieder auszusöhnen, wenn erst die Knochen der am offenen Feuer gebratenen Lämmer sich zu ihren Füßen häuften, wie eben auch unter den Festtafeln der Helden Homers. An diesem Tag wurde natürlich auch ein solches Festgelage veranstaltet, und zwar beim Schafstall auf dem Weideland von Andreas und Cosimas Vater. Den Schweinhirten, deren Weidezeit vorüber war, folgten nach und nach die Schaf- und Ziegenhirten. Die Schafe fraßen den trockenen Asphodel, dessen lange, goldglänzende Stängel zwischen den Zähnen der Tiere so knusprig krachten wie Grissini-Stangen. Und die schwarzen Ziegen mit ihren diabolischen Köpfen hoben sich ganz deutlich ab von dem Perlmuttglanz der felsigen Gipfel. Natürlich lernte Cosima an diesem Tag mehr als in 10 Unterrichtsstunden bei ihrem Literaturlehrer. Sie lernte das gezahnte Blatt einer Eiche von dem lanzettförmigen Blatt einer Steineiche zu unterscheiden und die duftende Blüte der Eibe von der Winde. Und von einer Burg aus Felsgestein, über der die Falken kreisten, als zöge sie die Sonne an, wie die Nachfalte das Licht, da erblickte sie ein großes, blinkendes Schwert am Fuße eines Riffs, und es war wie ein Zeichen dafür, dass die Insel vom Festland abgespalten war und es für immer bleiben sollte. Es war das Meer, das Cosima zum ersten Mal sah.
In In Sardinien des späten 19. Jahrhunderts war das Schicksal eines Mädchens bereits am Tag ihrer Geburt vorgezeichnet. Sie sollten eine gehorsame Tochter sein, dann eine sittsame Ehefrau und schließlich eine schweigende Mutter. Für Grazia endet die formale Bildung bereits nach dem 4. Grundschulklasse. Die damalige Gesellschaft glaubte fest daran, dass weiterführende Studien für eine Frau moralisch schädlich seien. Doch genau ihr geschieht das Wunder ihrer Entwicklung. Grazia wird zur leidenschaftlichen Autodidaktin. Während ihre alten Genossinnen die Kunst des Stickens perfektionieren, stiehlt sich ihr Wissen aus der väterlichen Bibliothek.
In dieser Kammer gab ich mich dem hin, was für meine Mutter die größte aller Sünden war. Das ständige, gierige Lesen von Büchern, die weder meinem Alter noch meiner Erziehung angemessen waren. Natürlich las ich heimlich Tag und Nacht dort oben in meiner Kammer, wo die Schwalben ihre ersten Flugversuche machten.
In ihrem Intimisten postum veröffentlichten Roman Cosima erzählt sie uns Jahrzehnte später, dass ihre wahre Schule das Leben selbst war. Dieser Hunger nach Lektüre verwandelt sich bald in ein fieberhaftes Bedürfnis zu schreiben.
Bald werde ich 20 sein. Mit 30 will ich mein großes Ziel erreicht haben, aus mir selbst heraus eine Literatur zu schaffen, die rein und ausschließlich sardisch ist.
Mit gerade einmal 13 oder 14 Jahre wagt sie das Undenkbare. Sie schickt ihre ersten Texte an Modenzeitschriften auf dem italienischen Festland. Ihre Novelle Sangue Sardo, sardisches Blut 1888, ist eines dieser frühen Zeugnisse. Es ist eine Erzählung voller Gewalt und Leidenschaft, in der ein junges Mädchen ihre Liebhaber tötet, um die Familienehren zu retten. Stellen Sie sich das Getuschel hinter den Türen Nuoro vor. Wie konnte ein anständiges Mädchen über Mord aus Leidenschaft schreiben?
Das Buch aber hatte dann vor allem beim weiblichen Publikum Erfolg. Junge Mädchen lasen es und fanden sich darin wieder mit ihren Gefühlen und Verliebtheiten, die ja doch weit mehr angelesen waren als wirklich erfahren beim nächtlichen Rendezvous, das nicht als Einbildung war und mit den falschen Flügeln aus Straußenfedern, mit denen sie ja doch nicht fliegen konnten. Der Verleger schickte ihr 100 Exemplare ihres Buches, der ganze Lohn für ihr Werk. Es war nicht mehr wert als das gestohlene Öl und der Wein aus dem Keller. Und das dicke Paket schlug ein ins Haus wie der Blitz. Die Mutter war entsetzt und lief den ganzen Nachmittag um dieses Paket herum, misstrauisch, wie ein aufgeschreckter Hund, dem plötzlich ein Tier, das er noch nie gesehen hat, gegenübersteht. Zum Glück fiel Cosima ein Vetter dritten Grades ein, der einen Friseurladen besaß und auch Zeitungen und Zeitschriften verkaufte. Auch er gehörte auf seine Weise zu den Intellektuellen, da er als Lokalberichterstatter ständig mit den Zeitungen der Hauptstadt korrespondierte. Doch auf Cosimas Vorschlag, einige Exemplare ihres Buches zum Verkauf anzubieten, reagierte er vollkommen gleichgültig. Für die Schriftstellerin bedeutete dies ein totales moralisches Desaster. Nicht nur die sauertöpfischen Tanten, auch die vernünftigen Leute im Ort und die Frauen, die zwar nicht lesen konnten, doch einen Roman für ein verbotenes Buch hielten, alle wandten sich plötzlich gegen das junge Mädchen. Bosheiten, die unglaublichsten Unterstellungen und freie erfundene Prophezeiungen türmten sich vor ihr auf, wie ein Scheiterhaufen. Die Stimme Johannes der Täufers, der düster in seine eigenen Reihen Enthaltsamkeit gefangen gegen Herodias wetterte. Gewiss war sie nicht weniger unerbittlich gewesen. Selbst Andrea war jetzt unzufrieden. So hatte er sich den Erfolg seiner Schwester wirklich nicht vorgestellt. Nun sah er sie von der Gefahr bedroht, keinen Mann mehr zu finden.
'1891 folgt ihr erstes größeres Werk Fior di Sardegna, Blume Sardiniens. Während die literarischen Salon in Rom in ihr eine exotische neue Stimme sahen, reagierte ihre Heimat mit Einsätzen. Man warf ihr vor, die sardische Frau zu leidenschaftlich und damit unmoralisch darzustellen. Die Kritik im Dorf war so hasserfüllt, dass Grazia sich zeitweise kaum noch auf die Straße traute. Es war ein einsamer Kampf gegen eine Mauer aus Vorurteilen. Doch der Wendepunkt kam 1895 mit Anime Oneste, ehrliche Seelen.
Ich bete die Kunst an und es ist mein Ideal, den Namen meines Landes, das jenseits der melancholischen Meere in den zivilisierten Ländern so unbekannt und meißhaftet ist, in ein helles Licht zu rücken. Ich arbeite dafür, ich werde so viel arbeiten für meine Idee wie ein Mann und ich werde es schaffen. Auch wenn ich nur eine kleine, blasse Person bin und unbedeutend, aber mein Geist ist so groß und feurig wie die schwarzen Augen der Andalusier.
Als der einflussreiche Kritiker und ehemalige Bildungsminister Ruggero Bongi ihr Talent öffentlich anerkannte und ein Vorwort für sie schrieb, wurde aus der belächelten kleinen Sardin eine ernstzunehmende Stimme der Nation. Viele männliche Kritiker warfen ihr zwar einen wilden, ungeschliffenen Stil vor.
Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätten mich gesteinigt. So begannen diese beleidigten und erbösten Herren, da sie mich als Frau ja nicht zum Duell herausfordern könnten, sie ihrerseits aber Wortgefechte nicht gewohnt waren, über mich herzuziehen, mich zu beschimpfen und lächerlich zu machen.
Doch genau dieser Direktheit verlieh ihr eine Authentizität, die keinem Literaturprofessor möglich gewesen wäre.
Auch das sollte ihr wiederum eine Lehre fürs Leben sein. Nur zu deutlich spürte sie, dass sie wirklich ganz anders war als all die Mädchen aus gutem Hause, dass sie auch ganz anders sein musste als sie, die zwar noch unbewusst dafür, aber umso listiger ihre kleinen Liebeshändel begingen. Gott hatte ihr einfach einen höheren Grad an Intelligenz mitgegeben, vor allem aber ein Bewusstsein so klar und tief wie das Wasser, in dem man jeden einzelnen Lichtstrahl und jeden kleinsten Schattenfleck zu erkennen vermochte, um damit auch ganz für sich seinen eigenen wahren Weg zu finden. Die Strafe für ihre Liebelei mit Fortunio, eine Liebelei aus rein sentimentalen und sinnlicher Neugierde, schien ihr von daher gerechtfertigt. Und sie beschloss, in Zukunft mehr auf sich selbst zu hören und nach ihren eigenen Glaubenssätzen zu leben. Auch dass sie so häufig an Antonino dachte, kam ihr plötzlich fast krankhaft vor. Warum eigentlich sollte sie ohne Aussicht auf Erfolg und derart erniedrigend für sie noch weiter diesen Irrgespinst nachjagen? Und sie stellte sich nicht mehr ans Fenster. Sie wartete nicht mehr, dass er als Meteor vorüberzöge. Sie ging nicht mehr aus, um mit ihren Schwestern die Freundinnen zu besuchen. Sie schloss um sich einen Kreis aus Schweigen, Entsagung und harter Arbeit.
Ihre ersten Veröffentlichungen waren Schläge gegen die Gitterstäbe ihres goldenen Käfigs. Doch der frühe Erfolg brachte ein unerwartetes Gift mit sich, das Unverständnis ihrer eigenen Leute. Viele Sarden verzeihen ihr nicht, dass sie von einer Welt trüber Leidenschaften erzählt, anstatt die Insel zu romantisieren. Doch diese negative Urteile wirken bei ihr wie ein Brandbeschleuniger. Sie begreift die Verantwortung, einer vergessenen Menschheit eine Stimme zu geben.
Bisher bin ich so etwas wie ein Hallodri gewesen, wie man hier sagt, nur ein Kind. Doch ab jetzt will ich Frau sein und stark sein, stark sein, stark sein. Fast männlich ist meine Seele und ich fürchte nichts, weder die Lebenden noch die Toten, nicht den Aberglauben und nicht die Kritik. Weder die an meiner Person noch die an meiner Kunst. Ich fürchte nicht die Vorurteile. Ich fürchte nichts. Ich bin nicht wie die anderen sardischen Mädchen, weil ich durch den Kreis der verlassenen und legendären Berge hier, die mir den Horizont verschließen, die ganze Modernität des Lebens spüre, der neuen Zeit und der neuen Ideale.
Das Jahr 1900 markiert die totale Wende ihres Schicksals. Grazia heiratet Palmiro Madesani und zieht mit ihm nach Rom. Dieser Umzug ist nicht nur ein Wohnortwechsel, sondern eine politische Befreiung. In Rom tritt sie aus der Enge der Provinz in die nationale Öffentlichkeit. Fern von ihrer Insel geschieht ein Paradoxon. Je weiter sie sich entfernt, desto schärfer wird ihr Blick.
Und als dann der Zug im Bahnhof einfuhr, der mit seinen Palmenanlagen und dem leuchtenden Himmelsbogen aus Smaragd dahinter wie eine gepflegte Oase aussah, war der erste Mensch, der ihr auffiel, ein junger Mann in goldbrauner Kleidung mit einem wunderschönen Schnurrbart in der gleichen Farbe und länglich orientalischen Augen. Er schaute sie an, als sei sie ihm bekannt, und auch ihr kam es vor, als habe sie ihn schon einmal irgendwo gesehen, aber wo? Das konnte sie nicht sagen. Und nach so vielen Jahren empfand sie noch einmal eines Schwindelgefühl, das sie schon in ihrer Kindheit und seltener dann auch in ihrer Jugend beim Anblick der Großmutter erfasst hatte. Aber auf dem Bahnsteig entstand ein leichtes Gedränge, und der Mann verschwand in der Menge.
Im Jahr 1903 gelingt ihr mit Elias Bortolu der endgültige Durchbruch. Deletta beleuchtet ihr das Thema der moralischen Freiheit gegenüber dem kirchlichen Dogma. Elias flüchtet vor der Sünde ins Priestertum, nur um festzustellen, dass das Gesetz der Natur stärker ist als das der Institution. Deleddas Werk ist ihr zutiefst sozialkritisch. Sie hinterfragt die Macht der Kirche über das Individuum um die moralische Doppelmoral einer Gesellschaft, die mehr auf den Schein als auf die Wahrheit achtet. Nur ein Jahr später, 1904, folgt Asche, Cenere. In diesem Roman behandelt sie das Motiv der sozialen Schanden und der unendlichen Mutterschaft. Es ist eine Anklage gegen eine Gesellschaft, die Frauen für Fehler verstößt, während die Männer ungeschoren davonkommen. In diesen Jahren festigt sich auch ihr politisches Profil. Deledda war eine entschiedene Befürworterin des Frauenwahlrechts. In einer Zeit, in der der Feminismus in Italien noch in den Kinderschuhen steckte, forderte sie in Briefen und Artikeln die volle soziale und politische Anerkennung der Frau. Ihr Leben selbst war eine Demonstration weiblicher Autonomie. Sie war eine Ernährerin der Familie, während ihr Mann sein Leben ihrer Karriere widmete. Ein für die damalige Zeit fast skandalöses Rollenmodell.
Auf dem Höhepunkt ihrer künstlerischen Reife im Jahr 1913 schreibt Grazia Deledda ihr unbestrittenes Meisterwerk Schilfrohre im Wind, Canne al Vento. Unser Sergio führt uns kurz ins Werk und in unsere Textauswahl für euch ein.
Der Roman Canne al Vento ist wahrscheinlich das bekannteste Werk von Grazia Deledda. Er spielt auf Sardinien und nimmt in den Schaffen der Autorin eine zentrale Stellung ein, da er das Thema der christlichen Religion behandelt, das sich auf komplexe und bisweilen geheimnisvolle Weise mit magischen Glaubensvorstellungen verflechtet und da er sich mit den sozialen Problemen der Region auseinandersetzt, darunter Wucher und Verfall. Die Protagonisten der Geschichte sind Efix, Noemi und Giacinto. Efix ist der Diener der Damenpintor, zu denen auch Noemi gehört. Giacinto ist der Neffe der Damen, der in das Dorf zurückkehrt und die Zeichen der Industriegesellschaft, aus der er stammt, mitbringt, wodurch die im Roman erzählte Handlung in Gang gesetzt wird. Wir haben uns entschieden, Ihnen die intime Beschreibung der Gedanken und Überlegungen zweier dieser Figuren vorzustellen. Zunächst Noemi, eine Figur, die zwischen Härte und Großzügigkeit, zwischen Nostalgie für die Vergangenheit und dem Wunsch nach neuen menschlichen Kontakten hin und her gerissen ist. Danach Efix, der eigentliche Protagonist, der auch das Alter Ego von Grazia Deledda zu sein scheint. In ihm finden die Themen Opfer, Reise und Suche nach Erlösung eine perfekte Synthese.
Vergebens warteten die Damen Pintor in den nächsten Tagen und Wochen auf ihren Neffen. Esther ließ besonderes Brot backen. Weißbrot, locker und zart wie eine Hostie, wie man es nur an hohen Festtagen bäckt. Und ohne Wissen ihrer Schwester kaufte sie insgeheim auch noch einen kleinen Korb Backwerk. Schließlich kam doch ein Gast zu Besuch, und die Gastfreundschaft ist heilig. Ruth aber träumte Nacht für Nacht von der Ankunft des Neffen und hielt jeden Tag um 3 Uhr, der Stunde, wo die Postkutsche ankam, vom Hoftor Ausschau. Aber die Zeit verging und ringsum blieb alles still und unverändert. In den ersten Tagen des Mai blieb Noemi allein im Hause, weil die Schwester zum Feste unserer lieben Frau pilgerte, wie jedes Jahr, schon seit undenklicher Zeit. Zur Buße, wie sie sagten, doch auch zum Vergnügen. Noemi fand weder an dem einen noch an dem anderen Gefallen. Aber als sie an jenem langen, leuchtenden Nachmittag im warmen Schatten des Hauses saß, begleitete sie in wehmütigem Sinnen die Schwestern auf ihrem Weg. Sie sah das graue, runde Kirchlein wieder, das an ein großes, im Gras des weiten Hofes verstecktes Nest erinnerte, sah die steinernen Hütten in der weiten Runde, zwischen denen sich eine bunte, malerische Menge wie ein Zigeunerstamm tummelte, sah die roh gezimmerte Aussichtswarte über dem Pfarrer zugedachten Hütte, die blau-dunstige Ferne, die rauschenden Bäume und das zwischen den silbernen Dünen schimmernde Meer. Und während sie an all diese Dinge dachte, hätte sie am liebsten geweint, aber sie biss sich auf die Zunge und schämte sich ihrer Rührung. Jedes Jahr erfüllte der Frühling sie mit dieser seltsamen Unruhe, aber sie spürte, dass es nur eine vorübergehende Stimmung war, eine Anwandlung von Schwäche, die sich mit der ersten Sommerschwüle wieder verlor. Sehnsüchtig ließ sie ihre Gedanken schweifen, ganze der einschläfenden Stille hingegeben, die in der Runde lagerte. Über den roten Mohnblumen im Hof, über der Berglehnen, über die dann und wann der Schatten einer Wolke glitt, über dem ganzen Dörfchen, dessen Bewohner fast alle auf dem Fest waren. Und wieder weilte sie in Gedanken dort. Ihr dünkt, sie sei noch ein junges Mädchen und stehe auf der Warte über der Hütte des Pfarrers an einem sanften Abend im Mai. Kupferrot taucht die Mondscheibe aus dem Meer. Klagend und seufzend tönen die Klänge der Ziehharmonika durch den Hof, in dem ein helles Reisigfeuer flackert. Und sein rötlicher Schein hebt von dem Grau der Mauer klar die schlanke braune Gestalt des Musikanten und die bläulichen Gesichter der jungen Mädchen und Burschen ab, die den sardischen Reigen tanzen. Gespenstisch wirbeln ihre Schatten über das zerstampfte Gras und die Wände des Kirchleins, die goldenen Knöpfe und silbernen Tressen der Trachten und die Griffe der Ziehharmonika glitzern und funkeln. Alles andere verschwimmt im Perlmuttglanz der Mondnacht. Noemi erinnerte sich, dass sie nie teilgenommen hatte an dem bunten Trubel, indes die älteren Schwestern lachten und sich vergnügten und Lia scheu in einem moosigen Winkel des Hofes kauerte, als hätte sie schon damals auf Flucht gesonnen. Das Fest dauerte 9 Tage und steigerte sich zuletzt beim Klang der Ziehharmonika und fröhlicher Gesänge zu einem ausgelassenen, ununterbrochenen Reigen. Noemi aber stand immerfort auf der Aussichtswarte zwischen den Überresten des Gelages. Um sie her schimmerten die leeren Flaschen, ein zerbrochener Teller, ein grasgrüner Apfel, ein vergessener Eimer oder Löffel. Auch die Sterne über dem Hof erzitterten wie unter den stampfenden Takten des Reigens. Nur sie tanzte nicht, nur sie lachte nicht und hoffte doch beim Anblick der fröhlich wirbelnden Menge, dass auch sie noch einmal teilnehmen dürfte an den Freuden des Lebens. Aber die Jahre vergingen, des Lebens Freuden spielten sich fern von dem Dörfchen ab, und um sie genießen zu können, war ihre Schwester Lia schließlich aus dem Haus entflohen. Sie aber saß noch immer auf der morschen Veranda des alten Hauses, wie damals auf der Warte des Pfarrers. Und wirklich glaubte er ständig zu wandern und zu wandern. Er stieg auf einen Berg, durchquerte eine Heide, aber an ihrem Rande tat sich ein anderer Berg auf, eine andere Heide und dahinter das Meer. Jetzt aber wanderte er ruhig seines Weges und war nur traurig, dass er nie ein Ende nahm, dass er das Haus seiner Herrinnen nicht erlösen konnte von seinem Leibe. Doch eines Tages oder Nachts, er wusste nicht mehr, welche Tageszeit es war, glaubte er vor der Mauer des Gutes, hoch über den Schilfrohr am Hang, angelangt zu sein und ermattet auf die Steine zu sinken. Das Schilfrohr rauschte, neigte sich über ihn, streichelte ihn zärtlich mit seinen Blättern, die etwas Lebendiges hatten, wie Finger, wie Zungen. Und er sprach zu ihm, und ein Blatt kitzelte ihn am Ohr, damit er aufmerksamer lauschen sollte. Es war ein geheimnisvolles Flüstern und Raunen, in dem die Stimme des Flusses, der eintönige Gesang der Pilger, das Pochen der Mühle, der seufzende Klang von San Antos Ziehharmonika nachzuklingen schienen. Er lauschte, flach auf der Mauer ausgestreckt, und sah auf der einen Seite die Küche seiner Herrinnen, auf der anderen ein unendliches Nebelmeer, wie damals vom Gipfel des Konareberges. Fräulein Esther kam aus dem Tal herauf, einen schwarzen Fittich vor dem Antlitz. Sie hob ihn, zeigte ihr düsteres, leidvergrämtes Gesicht und ihre vom Mitleid verschleierten Augen, wich aber erschrocken zurück von der Mauer, wie aus Angst, in die Tiefe zu stürzen. Und dort kamen noch mehr Gestalten den Hang herauf, jede einen schwarzen Fittich vor dem Gesicht. Auch sie traten, eine nach dem anderen an die Mauer, wichen aber gleich wieder entsetzt zurück, wie aus Grauen vor dem Abgrund. Hefix erkannte sie alle wieder, hörte sie sprechen, fühlte, dass sie lebendig und wirklich waren. Aber er sah sie nur wie im Traum. Es waren Traumgestalten des Lebens. Da war der Priester, da war Milese und San Anto, da waren die Mägde Don Predus und Don Predus selbst und Noemi. Manchmal fasste sich einer von ihnen ein Herz und versuchte ihm zu helfen, ihn heraufzuziehen von der Mauer. Vergeblich.
Während Europa auf den Ersten Weltkrieg zusteuert, entwirft sie eine Welt der Demut. Sie zeigt die verarmte Aristokratie und die Würde der Dienenden. Hier wird ihre soziale Vision deutlich. Die wahre Größe liegt nicht im Besitz, sondern im Ertragen des Schicksals und im Dienst am Nächsten. Wir alle sind nur Schliffröhre im Wind des Schicksals, die sich biegen müssen, ohne zu brechen. Nach dem Schrecken des Ersten Weltkriegs wurden de Leddas Werke psychologisch noch intensiver. 1920 veröffentlichte sich die Mutter, La Madre, ein Werk über den Gewissenskonflikt eines jungen Priesters und die fast dämonische Entschlossenheit seiner Mutter, ihn von dem moralischen Abgrund zu retten. Diese literarische Reise führt sie schließlich zum Zenit. 1926 erhält sie den Nobelpreis für Literatur. In den Jahren des aufkommenden Faschismus bewies de Ledda eine bemerkenswerte Standhaftigkeit. Das Regime von Mussolini versuchte sie als Mutter Italiens und als Symbol der ländlichen Tradition zu vereinnahmen. Doch Grazia blieb unnahbar. Sie weigerte sich, der faschistischen Partei beizutreten und hielt sich von politischen Paraden fern. In einer Ära der lauten Propaganda blieb sie eine stille Dissidentin. Sie setzte sich hinter den Kulissen für jüdische Schriftstellerkollegen und verfolgte ein. Ihre Weigerung, ihre Kunst für politische Zwecke zu korrumpieren, macht sie zu einer moralischen Instanz ihrer Zeit. Sie lehnte die faschistische Ideologie der Gewalt implizit ab, indem sie stets die Verletzlichkeit und die spirituelle Freiheit des Einzelnen betonte. In ihren letzten Lebensjahren kehrte sie mit der Arbeit an ihrem spirituellen Testament Cosima dorthin zurück, wo alles begann. In diesem autobiografischen Roman versöhnt sie sich mit ihrer Vergangenheit, den Konflikten mit ihrer Mutter und den sozialen Kämpfen ihrer Jugend. Es ist das Zeugnis einer Frau, die bewiesen hat, dass eine Stimme aus einem isolierten Bergdorf die ganze Welt erschüttern kann.
Als ich anfing zu schreiben, nahm ich da nicht den Stoff, den ich gerade bei der Hand hatte, als Rohstoff, um daraus mein Kunstwerk zu gestalten? Und wenn ich mein ganzes Leben lang mit diesem Stoff gearbeitet habe, dann deshalb, weil ich nur zu gut weiß, wer ich war, als ich mich selbst zu formen begann, nämlich mein voll zutiefst Artverwandt, mein ganzes Wesen glich dem Seinen, und wenn ich bis auf den Grund der Seelen meiner Helden vordrang, dann war es die eigene Seele, in der ich kramte. Und die tausend Note, von denen ich auf den abertausend Seiten meiner Romane erzählte und die allergrößte Mitleid in mir erregten, das waren die eigenen Schmerzen, die Ängste und Zweifel, die Tränen meiner tragischen Jugend. Nun weißt ja mein Geheimnis.
Der Tod ereilt sie 1936 in Rom. Grazia Deledda hinterlässt das Manuskript von Cosima unvollendet. Doch in dieser Unvollendheit liegt ihr ganzes Vermächtnis. Sie hat uns gelehrt, dass das Leben eine ständige Rückkehr zu den eigenen Wurzeln ist, um dort die Kraft zum Fliegen zu finden. Ihr Erbe ist nicht nur literarisch, sondern zutiefst menschlich und politisch. Sie ist das Symbol für den Sieg des Talents über die soziale Unterdrückung und für die unzerbrechliche Freiheit des Geistes gegenüber jeder Form von Ideologie.
Sono nata in Sardegna. La mia famiglia composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca.
Ich bin auf Sardinien geboren. Meine Familie, bestehend aus weisen Menschen, aber auch von Gewalttätern und primitiven Künstlern, hatte Autorität und besaß auch eine Bibliothek. Aber als ich anfing zu schreiben, als ich 13 war, waren meine Eltern gegen mich. Der Philosoph warnt: Wenn dein Sohn Gedichte schreibt, korrigiere ihn und schicke ihn auf dem Weg durch die Berge. Wenn du ihn im Gedicht vertieft ein zweites Mal findest, bestraf ihn noch einmal. Wenn er es ein drittes Mal tut, lass ihn in Ruhe, denn er ist ein Dichter. Und in Rom, nach den glanzvollen Tagen der Jugend, habe ich mir ein eigenes Haus gebaut, in dem ich ruhig lebe, zusammen mit dem Gefährten meines Lebens, um die leidenschaftlichen Worte meiner jungen Kinder zuzuhören. Ich hatte alles, was sich eine Frau von ihrem Schicksal nur wünschen kann. Doch größer als jedes Glück, der Glaube an das Leben und an Gott.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wir hoffen, dass diese Reise in die Welt von Grazia Deledda euren Interesse für diese besondere Schriftstellerin geweckt hat. Genauso wie damals die Nobelpreisakademie. Sie ehrte die von Idealismus getragene Darstellung des Lebens auf Delettas Heimatinsel Sardinien sowie ihre Tiefe und Eindringlichkeit in der Schilderung menschlicher Probleme. Auch Luigi Pirandello wurde von ihrer Modernität sehr provoziert. Viele wissen nämlich nicht, dass der weltweit berühmte Theaterautor seine Abweisung und Verspottung gegenüber der Schriftstellerin nie verborgen hat. Ganz im Gegenteil. Und er schämte sich nie, in intellektuellen Kreisen permanent zu betonen, dass sie Autodidaktin wäre. Und noch härter traf es ihren Mann, den als Schwächling und dessen Unterstützung der Frau als unwürdig für einen echten Mann bezeichnete. Seine noch heute schwer erklärbare Verbissenheit für einen Mann seiner Position und Berühmtheit und sein Entsetzen für die Preisverleihung, worauf er auch strebte und erwartete, ging so weit, dass er ein Buch verfasste, das die Geschichte des Paares bösartig karikaturierte. Dies zeigt, wie der extrem selbstsichere Pirandello Deledda unterschätzte, denn er durfte diese beleidigende Zug gegen sie und ihre Familie teuer zahlen. Grazia Deledda als Nobelpreisträgerin und also Mitglied der Nobelakademie legte ihr Veto lebenslang ein. Somit musste Pirandello 12 Jahre lang warten, bis er seinen Nobelpreis bekommen durfte. Also es lohnt sich im Leben immer fair zu bleiben. Mit dieser bizarren Anekdote schließen wir dieses Porträt von Grazia Deledda. Die Texte für die Lektüren sind aus Cosima, aus dem Italienischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Birgit Klarner. Ullstein Verlag 1998 und aus Schilfrohr im Winde, ins Italienische von Theodor Lücke übersetzt, Georg Westermann Verlag für das Projekt Gutenberg. Und nun, bevor wir uns verabschieden, hören wir an, was uns noch im Mai in München rund um Italien erwartet.
Lora Italiana, die etwas andere italienische Stunde auf Radio Lora München 92.4. Bleibt dabei!
Liebe Freunde von Lora Italiana, schauen wir uns mal an, was Mai kulturell uns bringt. Am 9. Mai feiert das italienische Kulturinstitut die Lange Nacht der Musik mit. Auf dem Programm steht Ritratti d'Autore, ein musikalisches Projekt, das den italienischen Liedermachern gewidmet ist. Eine erzählerische Reise durch die Werke von Künstlern, die die kollektive Vorstellungskraft geprägt haben. Von Battisti bis Dalla, von Pino Daniele bis De Gregori und vielen anderen. Abschließend wird der Abend von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts mit dem Auftritt des Kefai Italian Collective fortgesetzt. Der Anfang ist um 20 Uhr. Karten könnt ihr unter www.münchenticket.de kaufen. Und jetzt ins Kino. Der Kulturverein Circolo Centofiori e.V. veranstaltet die Filmreihe Mediterraneo und Mare di Storie, das Mittelmeer, ein Meer voller Geschichten. Es werden Filme gezeigt, die das Mittelmeer selbst und die Bevölkerung, die seine Küsten und Inseln bewohnt, in den Mittelpunkt stellt. Dieses Jahr gehören zum Programm am 10. Mai Picirida, Con i piedi nella sabbia von Paolo Licata und am 17. Mai Un altro Ferragosto von Paolo Virzì. Alle Filme sind in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Alle Vorstellungen laufen im Theatiner Kino und fangen um 18 Uhr an. Für Karten und weitere Informationen schaut einfach unter theatina-film.de vorbei. Und viel Spaß wünschen wir euch dabei.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Zuständig für die Redaktion waren in der heutigen Folge Andrea Bonacina, Christina Cappellari, Sergio Spazzi und Fabiana Saviano. Die Texte wurden von Elisabetta Ufficio und Marta Veltri von Progetto 15 und von Fabiana Saviano gelesen. An der Technik war Andrea Bonacina. Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen ist von Kevin MacLeod, Chilled Music, Alexander Nakarada, Raphael Krux, Musical Files und Brian Holz. Das sardische Ziehharmonika-Stück Ballo Sardo con l'Armonica wurde von Luca Cocco di Ardauli gespielt. Von Fabiana und
Andrea
einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiterempfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Lora Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite l'oraitaliana-radiolora, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter loraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, den 2. Juni. Bis dahin, buona serata e a presto!